Heute dreht sich alles um sauberes Trinkwasser. Dazu klären wir mit Mythen auf und haben uns einen Gast eingeladen, Caro, unseren Highcare-Coach aus dem Geflügelbereich.
Außerdem sprechen wir darüber, dass Wasserhygiene gar nicht so schwer ist, wie es sich immer anhört. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hygieneschleuse. Sauberes Wissen für deinen Stall, dem Podcast von Emme Schippers. Für alle, die Tierhaltung mit Leidenschaft, Neugier und einem Blick nach vorne betreiben. Wir sind euer Partner im Stall und ab jetzt direkt auf euren Ohren.
Hier sprechen wir über das, was Tierhalterinnen und Tierhalter wirklich bewegt. Über Chancen und Herausforderungen im Stallalltag. Wir liefern dir Inspiration, praktische Tipps und neue Perspektiven. Dafür holen wir Menschen vors Mikro, die was zu sagen haben. Aus der Praxis für die Praxis. Hi, ich bin Nina. Mir gegenüber sitzt Kevin.
Hi, Nina.
Kevin, du bist Geschäftsführer von Emme Schippers. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Ich bin jetzt genau seit 6 Jahren Geschäftsführer von Emme Schippers und ich habe mich damals auf diese Position hier beworben und bin so vor 6 Jahren zu Emme Schippers gekommen.
Hast du denn selber einen landwirtschaftlichen Hintergrund?
Ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau und Legehennenhaltung, also Eierproduktion, und habe nach dem Abitur dann klassisch Agrarwissenschaften studiert in Stuttgart-Hohenheim. Und habe dann davor, bevor ich zu Schippers gekommen bin, im internationalen Vertrieb gearbeitet und war am Ende Vertriebsleiter für Geflügelstalleinrichtung.
Also schon super viel gesehen und erlebt.
Genau, ja, ich bin relativ viel rumgekommen. Ich war in spannenden Ländern aktiv, gerade in Asien, das hat mich sehr fasziniert, Mitte 20. Und bin in China viel gewesen, aber auch in Südkorea, das waren so meine Länder, oder auch im Mittleren Osten und in Nordamerika. Aber auch kurz zu dir. Ich kann mich noch gut erinnern, du bist jetzt knapp 1 Jahr bei uns. Du hast mit einem Praktikum bei uns gestartet. Damals hast du noch Agrarwissenschaften in Bonn studiert. Wie bist du zu uns gekommen?
In meinem Studium habe ich gemerkt, ich möchte noch ein bisschen mehr Erfahrung aus der Praxis sammeln, ein bisschen mehr dazulernen. Und habe mich dann mal umgehört. Das Thema Hygiene hat mich eigentlich schon immer fasziniert und beschäftigt. Und ja, Schippers ist auch gar nicht weit weg von zu Hause bei mir. Dadurch kannte ich die Firma schon. Und was ich dann noch alles so im Internet lesen konnte und auch bei Instagram gesehen hat, hat mir super gut gefallen. Dann habe ich mich zum Praktikum hier beworben, wurde super, super lieb ins Team aufgenommen, habe total vielseitiges Praktikum gemacht, viel gesehen. Und nach meiner Bachelorarbeit, die ich mit euch zusammen dann schreiben durfte, hat es mich direkt hier gehalten.
Und dann haben wir dich angequatscht.
Ja.
Aber was ich super spannend finde, wenn ich mich richtig erinnere, war das damals, du hast ein Reel auf Instagram von uns gesehen?
Richtig, von der Caro. Die hat hier auch mal Praktikum gemacht.
Ja, liebe Grüße an Caro.
Genau, da habe ich das gesehen, was Caro hier alles erleben durfte, wie Caro vom Praktikum berichtet hat. Und so bin ich im Endeffekt dann auf euch gestoßen.
Wir haben auch dann geguckt, okay, was sind so deine Stärken und wo hast du Spaß dran? Wie würdest du so deinen Job beschreiben? Was machst du hier eigentlich?
Ja, mein Job ist mindestens genauso vielseitig, wie mein Praktikum damals auch hier war. Da haben wir damals drüber gesprochen. Es war mir super wichtig, viel mitzubekommen. Ich habe viel Kontakt mit meinen Kollegen, aber gleichzeitig auch Kundenkontakt. Darf mithelfen, Hygiene nach vorne zu bringen und mit auch an der Zukunft arbeiten. Das ist das, was mir besonders gut gefällt.
Aber dazu machen wir vielleicht nochmal einen separaten Podcast demnächst, weil ich das super spannend finde zum Thema Insights bei Schippers. Aber dazu dann nochmal separat. Wir wollen heute ja über sauberes Trinkwasser sprechen. Was mich immer dabei bewegt, ist, warum ist Wasser so wichtig für die Betriebe? Weil wenn ich so auf den Betrieben immer höre, es wird sehr, sehr viel über Futter geredet.
Ja, wenn man schon betrachtet, dass ein ausgewachsenes Nutztier aus 60% Wasser besteht, merkt man direkt, ohne Wasser geht's gar nicht. Wasser ist also essentiell für Nährstofftransport, Verdauung, Stoffwechsel, Temperatur und Salzregulation. Es hängt also super viel damit zusammen. Deswegen ist Wasser einfach super wichtig, wird aber oft viel zu wenig betrachtet.
Und das wollen wir heute ändern und darüber wollen wir sprechen. Denn was ich auch oft sehe, ist halt, dass viel wird über Futter geredet, weil Futter natürlich einfach auch Geld kostet und den größten Teil der Kosten ausmacht. Und wenn man dann halt mal so einen Betrieb fragt, okay, was kostet eigentlich sauberes Trinkwasser, haben die eigentlich gar keine Idee.
Ja. Also wenn man überlegt, was das eigentlich für Folgen haben kann, wenn die Wasserqualität nicht stimmt, viele wissen ja, es ist wichtig, dass man genug Wasser trinkt, auch bei uns Menschen, sowie auch bei den Tieren. Aber nicht nur die Menge ist halt entscheidend, sondern auch die Qualität. Was sind eigentlich die Folgen von einer verminderten Wasseraufnahme?
Was passiert denn da so im Tier? Also kannst du mal ein bisschen beschreiben, was da so passiert und warum das für Tiere eigentlich so wichtig ist, dass sie sauberes Trinkwasser bekommen?
Ja, wenn das Wasser nicht schmeckt oder keine gute Qualität hat, das merken auch Tiere, nicht nur am Geruch, am Geschmack, dann führt es oft direkt zu einer verminderten Futteraufnahme, die Leistung fällt ab, die Tiere werden krank, man hat mehr Krankheiten im Stall und so, auch direkt mehr Probleme. Aber den meisten fällt gar nicht auf, dass es am Wasser liegt.
Und jetzt sind wir ja mitten im Sommer. Wir haben ja draußen warme Temperaturen. Also vor 2 Wochen war hier am Niederrhein 35 Grad plus. Gibt es da auch noch Effekte, die halt in dieser Zeit, wo es draußen so warm ist oder im Stall erhöhte Temperaturen gibt, auch positiv ist?
Ja, also durch Wasseraufnahme wird im Körper vom Tier auch die Temperatur geregelt. Schweine zum Beispiel können ja gar nicht richtig schwitzen. Und gerade in der Zeit ist es für die super wichtig, dass die viel Wasser aufnehmen.
Okay. Was ich oft auch draußen sehe, ist, ich bin viel auf Betrieben. Es gibt halt Unterschiede zwischen Trinkwasser und auch zwischen Tränkewasser.
Ach wirklich, was ist denn da der Unterschied? Das weiß ich gar nicht so genau.
Der Unterschied ist der, also, dass halt auf unterschiedliche Parameter angehalten werden. Und da ist halt zum Beispiel so, dass halt ein Tränkewasser halt eben weniger strenge Grenzwerte hat als ein Trinkwasser, was quasi auch der Mensch trinken darf, was bei uns aus dem Hahn kommt.
Aber eigentlich total verrückt, weil Tiere sind doch auch auf gesundes Wasser angewiesen, das eine gute Qualität hat, damit Tiere halt eben einfach gesund sein können.
Ja.
Warum achtet man da nicht drauf?
Das stimmt, aber zum Beispiel ist der Nitratgehalt im Tränkewasser kann bis zu 300 Milligramm je Liter sein und im Wasser quasi, im Trinkwasser für uns Menschen, ist der Grenzwert halt deutlich, deutlich niedriger. Und das Gleiche gilt halt auch zum Beispiel für Eisen. Das heißt, die Tiere kriegen zwangsläufig dann halt darüber, wenn das Wasser halt nur Tränkewasserqualität halt hat, deutlich höhere Grenzwerte, die eingehalten werden müssen bei diesen Parametern.
Aber gibt es dann irgendwelche Richtlinien, an die sich Landwirte da halten müssen? Ist das vorgeschrieben, dass da irgendwas getestet werden muss? Oder, weil bei uns Menschen ist das ja so, dass unser Wasser geprüft und getestet werden muss, dass wir das trinken dürfen?
Ja, also es gibt auch da Richtwerte vom Bundesministerium für Landwirtschaft, woran man sich orientieren kann und sollte auch. Generell ist halt dort halt auch gesagt, dass es halt leicht erhöhte Werte an Mineralien oder auch an Keimgehalt geben darf, solange es den Tieren nicht schadet. Und das ist halt, glaube ich, dann halt auch so ein bisschen der Kasus Knactus da dran. Wann schadet es und wann schadet es nicht?
Ja, und vor allem, wenn es nicht vorgeschrieben ist, also man es nicht testen muss, dann muss sich ja jeder irgendwo ein bisschen an seine eigene Nase fassen, da hinterher zu sein, das selber zu kontrollieren, dass das Wasser eine gute Qualität hat für seine eigenen Tiere.
Ja, ich habe schon oft erlebt, so ein Beispiel aus der Praxis, wenn ich dann auf so einen Betrieb komme und man dann über Trinkwasser spricht und man dann fragt, okay, hey, wie macht ihr das denn? Wo kocht ihr denn hier in eurer Kantine, in eurem Pausenraum eigentlich euren Kaffee mit? Ja, das kochen wir mit dem gleichen Wasser, was halt dann auch unsere Schweine oder unsere Kühe kriegen. Und das finde ich dann schon manchmal halt krass, dass dann halt auch Menschen in diesem Fall dann halt da dieses Wasser trinken, aber es ist doch aufgekocht.
Das würde ich aber auch nicht wollen. Also wenn ich da bei manchen Stellen da die Leitungen sehe und das Trinkwasser, wie das manchmal schon rauskommt aus der Leitung, würde ich mein Wasser jetzt persönlich nicht benutzen wollen. Also ich würde nicht das gleiche Wasser benutzen wollen, was die Tiere da trinken. Und das ist ja eigentlich total verkehrt, dass man den Tieren das Wasser dann überlässt und sagt, ja, für die ist es in Ordnung, man selber wird es nicht machen, aber das passt schon so.
Ja, aber deswegen machen wir auch diesen Podcast, um auch nochmal darauf aufmerksam zu machen. Und zu sagen, hey, ihr trinkt das ja vielleicht auch in eurem Stall. Oder prüft doch einfach auch mal in eurem Stall, ist das eigentlich dann das Brunnenwasser, was ihr dann in eurer Kantine, in eurem Pausenraum trinkt? Oder ist es halt eben das gleiche Wasser, was hinten im Stall auch ankommt?
Aber oft hört man ja auch einfach bei uns von Kunden so typische Sätze, die man immer und immer wieder hört zum Thema sauberes Trinkwasser. Wenn man es anspricht, ja, nee, das machen wir doch. Oder ja, das ist gar nicht so wichtig. Also viele sagen ja auch, ich habe Stadtwasser, das ist doch sauber. Aber ist das wirklich so?
Ich glaube, dass das Stadtwasser kommt vorne erstmal sauber an. Also, wenn die Leitung der Stadtwerke gut sind. Aber was dann halt im Stall passiert, das ist halt eben das, was man halt auch untersuchen kann. Und das kann man relativ einfach machen, indem man halt einfach mal am Ende der Leitung oder am Ende vom Stall einfach mal einen weißen Eimer nimmt und den einfach mal mit Wasser volllaufen lässt und sich einfach mal anguckt, okay, was habe ich dann in diesem Eimer drin?
Ja, richtig. Und ein Tier, das an die Tränke geht, ist ja auch nicht immer sauber. Und wenn das auf der einen Seite, wo das Wasser rauskommt, aber Dreck reinkommt, dann geht es trotzdem in die Tränke und dann hat man den Salat wieder. Nachher hat man dann wieder Biofilm und dann bringt es ja auch nichts, wenn auf der einen Seite sauberes Wasser reingeht, wenn die Leitung aber dreckig ist. Dann hat man am Ende ja trotzdem Wasser mit Keimen und.
Genau, das haben wir vermehrt halt im Schweinebereich, dass man quasi gerade auch bei Ferkeln oder so, dass der Biofilm vom Nippel her halt aufsteigt. Also es kann ja sein, dass die Leitung sauber ist, aber dass dann quasi der letzte Meter, da hat sich dann Biofilm abgesetzt. Und Biofilm an sich ist halt auch was wir halt ganz häufig halt sehen in den Leitungen im Stall. Das Wasser kommt vorne sauber rein. Vielleicht auch, wenn man Stadtwasser hat, aber durch Zusätze wie mal Vitamine etc. wird halt eben halt auch die Leitung halt beansprucht und dieser Biofilm entsteht halt oder den Einsatz von organischer Säure.
Ja, also wenn ich quasi Stadtwasser habe, was in die Leitung reingeht, ich benutze aber irgendwelche Zusätze im Wasser.
Dann sollte ich auf jeden Fall mal einen Tränkecheck machen. Also ich sollte auf jeden Fall mal auch vielleicht mit dem Endoskop in die Leitung gucken und halt einfach mal untersuchen, okay, wie ist die Qualität und habe ich Biofilm?
Ja.
Oder auch allein mal mit dem Finger einfach mal
die Leitung oder einfach öffnen. Einfach einen sauberen Eimer, einen weißen Eimer oder einen durchsichtigen an die Tränke gehen und ein bisschen Wasser abzapfen. Wenn man da schon sieht, dass sich da irgendwelche Sedimente ablagern oder das Wasser nicht klar ist, wenn es schon irgendwie riecht, dann ist
Geruch
schon meistens
ist auch ein Faktor, ja, genau.
Ein schlechtes Zeichen. Aber auch wenn das Wasser einigermaßen sauber hinten rauskommt, heißt es ja nicht immer, dass in dem Wasser keine Keime enthalten sind. Also um es komplett auszuschließen, sollte man dann ja doch noch irgendwie das Wasser einmal einchecken und einen Test machen.
Genau. Aber da erlebe ich auch oft, ja, aber ich habe doch eine positive Wasserprobe. Die ist doch super. Die ist doch gut. Also den umgekehrten Fall,
ja.
Dass quasi argumentiert wird und gesagt wird, ja, aber meine Wasserprobe war doch gut, aber man hat noch nie in die Tränke reingeguckt.
Ja, okay.
Also das gibt sowohl in beide Richtungen, also sowohl halt Leute, die halt reingucken, aber halt auch Kunden oder Landwirte, die halt eben nicht reingucken.
Dann gibt es ja auch immer, die sagen, ich desinfiziere aber regelmäßig mit Chlor, das reicht dann doch, oder?
Das ist halt auch so ein Punkt. Auch zum Beispiel bei einer Chlordesinfektion, das ist ja immer nur sehr temporär, also zeitlich begrenzt, zeitlich kurzfristig. Und auch da lohnt es sich regelmäßig zu checken und halt reinzugucken.
Ja, und wenn wir da schon wieder beim Thema sind, Biofilm, den kann Chlor zum Beispiel nicht abbauen. Die Keime, die dann im Biofilm sind, die können dann trotzdem geschützt bleiben durch diesen Biofilm. Und Chlor reinigt dann nur das oberflächlich. Und man kennt es ja auch selber.
Es stinkt.
Also ich trinke jetzt, wenn ich im Urlaub bin und das Wasser aus dem Hahn riecht nach Chlor, dann möchte ich das auch nicht so gerne trinken.
Ja, wenn du das erzählst, dann muss ich immer sofort dran denken, dass ich in meinem Job vorher ja viel gereist bin und das Land mit dem schlimmsten Chlorgehalt im Poolwasser war für mich immer die USA.
Mhm.
Und wenn ich da im Hotel war, hat man schon teilweise in der Lobby den Poolgeruch wahrgenommen. Und das ist ja meistens nicht immer das beste Zeichen.
Nee, da freut man sich
sehr,
schon.
Sehr, sehr viel drin.
Ja.
Und ich war letzte Woche im Freibad hier und da hat es nicht nach Chlor gerochen.
Das ist dann schon angenehmer, da möchte man noch lieber ins Wasser reingehen.
Absolut.
Und das muss man ja sagen, wenn es einen selber schon stört, dann stört es die Tiere wahrscheinlich auch. Und Chlor, das weiß man ja, Chlor schädigt zwar Bakterien, aber eben leider auch den Nützlichen. Und die möchte man ja eigentlich behalten. Also irgendwo kommt man da mit Chlor nicht so ganz an das Ziel, was man eigentlich erreichen möchte. Aber das wissen die meisten, glaube ich, gar nicht.
Aber was man dagegen tun kann und was es für Alternativen gibt, haben wir uns danach eine Expertin eingeladen. Da werden wir dann nochmal im Detail drauf eingehen.
Da bin ich mal gespannt. Und wie ist das, wenn man Säuren einsetzt? Bleibt das Wasser dann gesund? Wäre das eine Alternative zum Chlor?
Eine Säure ist keine Alternative zum Chlor, weil eine Säure ja auch wieder organische Anteile hat. Also da sind ja auch wieder Partikelchen drin, die sich absetzen können. Deswegen sagen wir immer, wenn man eine organische Säure einsetzt, ist eigentlich eine Trinkwasserqualität oder eine Wasserqualität wichtig, die regelmäßig zu überprüfen und zu gucken, was da halt auch in der Tränkleitung abläuft.
Ja, und wie ist das mit Spülen? Muss man nur irgendwas einsetzen, was die Leitung säubert? Muss man nur spülen? Muss man beides machen? Weil viele sagen ja auch, ich habe im Leerstand, der Stall war leer, da haben wir einmal durchgespült, die neuen Tiere eingestallt und dann müsste es ja eigentlich passen, dann sind die Leitungen ja einmal sauber.
Man kann halt viel spülen und es gibt da ja auch Vorrichtungen, wo man eine große Tränkeleitung auch mit einem Hochdruckreiniger, mit so einer Spülmaus spülen kann. Das hat sicherlich einen positiven Effekt, aber wenn ich komme aus dem Legehennenbereich, also an Legehennen denke, die halt 60, 70 Wochen im Stall sind, bringt das sicherlich nichts, weil wir dann anderthalb Jahre haben, wo die Tiere im Stall sind und wenn ich dann gar nichts mache und dann gar nicht spüle oder gar nichts kontrolliere, ist das sicherlich eine Herausforderung.
Ja, vor allem im Geflügelbereich ist der Durchfluss wahrscheinlich auch nicht so hoch in der Leitung, oder? Steht da nicht mal auch was drin? Wenn in der Leitung das Wasser steht, schön warm, dann ist das ja eigentlich ein super Nährboden für Keime.
Für Keime,
ja.
Genau. Und das ist halt so die Herausforderung bei Nippelrohren zum Beispiel im Geflügelbereich, wo die Hühner raussaufen, dass da sich der Biofilm sogar nach unten absetzt und teilweise halt dann auch richtig den Nippel dicht macht.
Oh nee, schön. Lecker.
Lecker.
Aber häufig ist das ja auch so, dass man da ein bisschen bei der Planung was verbessern kann. Ich habe schon öfter gesehen, in Ställen, da war das Trinkwassersystem vorher anders, wurde ein bisschen umgebaut, da war es umgeklemmt. Da hat man irgendwelche leeren Rohre, wo gar nichts mehr passiert, wo Wasser einfach tot rumsteht, so tote Enten, so eine Sackgasse quasi, wo gar kein Durchfluss ist. Das ist ja eigentlich dann auch.
Das ist der Endgegner für sauberes Trinkwasser.
Und das ist ja so einfach eigentlich. Das ist was Einfaches, was man einfach ändern kann, wo nicht mal Mittel eingesetzt werden. Das kostet nicht mal was.
Genau. Ich glaube, da ist es halt einfach auch wichtig in der Planung, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Also ich habe früher ja Geflügelställe gebaut und da war das halt auch immer Thema, dass wir darauf geachtet haben, dass wenn die Wasserleitungen oder die Zuleitungen gelegt wurden, dass man keine toten Enden hatte, keine Stichenden. Und dass man da halt einfach drauf geachtet hat, dass man einen guten Weg eingenommen hat oder gelegt hat, der Zuleitung auch.
Ich glaube, da werden aber die meisten auch irgendwo so ein bisschen betriebsblind. Wenn es immer schon so war und man sich da nie so richtig Gedanken drüber gemacht hat, dann merkt man das auch gar nicht. Deswegen ist manchmal vielleicht nicht verkehrt, wenn jemand Außenstehendes auch mal einen Blick drauf wirft und sich das anguckt.
Genau. Und das ist so, das machen wir ja ganz viel draußen auf den Betrieben, dass unsere Highcare-Coaches und unsere Berater draußen einfach in die Tränkeleitung gucken und einfach mit dem Landwirt vor Ort einen Check machen und einfach feststellen, ob es sauber ist oder nicht. Und wenn es sauber ist, ist gut. Dann freuen wir uns ja alle. Und dann kann man ja auch sagen, okay, wenn ich dann noch dazu eine saubere Wasserprobe habe, wo das Trinkwasser dann auch als sauber deklariert wird, dann habe ich einen super Job gemacht.
Ja, das ist ja auch häufig so, wenn sich Kunden bei uns melden und was eingesetzt haben möchten für ihr Trinkwasser, dass wir dann sagen, ja, habt ihr überhaupt schon mal reingeguckt, dass wir sagen, wollen wir nicht erstmal lieber vorbeikommen, gucken, wie sieht's überhaupt aus? Weil wir können jetzt irgendwas eindosieren, das ist schön,
genau.
Aber das bringt vielleicht nachher nichts und dann erzielen wir trotzdem keine Ergebnisse.
Und das muss eigentlich auch für mich und das ist auch immer unser oberstes Ziel, was wollen wir erreichen und wie ist eigentlich der Stand? Also wir fahren immer raus und wir wollen immer eigentlich gucken vor Ort, wie ist die Wasserqualität, wie ist die Tränkeleitung, wie sind die Gegebenheiten? Wird gespült, wird nicht gespült, was wird eingesetzt, wie kann man es eindosieren? Also das ist wirklich das A und O. Das Mittel hinten raus ist auch wichtig, aber es ist natürlich wirklich wichtig zu gucken, dass das technisch so ist, dass es besser wird und nicht, dass es nachher schlechter wird. Weil ich kenne auch Fälle, die haben dann einfach Säure eingesetzt, die haben dann einfach irgendeine Säure gekauft und haben dann auf einmal das Problem gehabt, dass dann nach Monaten die Tränkeleitung halt eben nicht mehr so frei war und sich durch einen Biofilm zugesetzt hat. Und das wollen wir absolut vermeiden.
Also hat die Säure quasi den Biofilm, der wahrscheinlich eh schon da war, einfach nur noch mehr gefüttert.
Ja, genau. Die hat dem richtig Energie gegeben und dann ist er deutlich mehr geworden.
Aber du hattest ja auch mal irgendwie so eine lustige Geschichte mit einem Kunden, mit Tierwohl. Wie war das nochmal? Das hast du, glaube ich, mal erzählt.
Da haben wir auch dann den weißen Eimertest gemacht, also am Ende der Tränkeleitung einfach mal den Eimer vorlaufen lassen und der war natürlich braun. Und der Kunde hatte halt vorher auf dem Weg hinten hin gesagt, ja, aber wir brauchen gar nicht gucken, weil ich habe doch gerade Tierwohl bestanden. Und als dann hinten das Wasser rauskam, habe ich dann nochmal gefragt, ja, aber wie haben Sie denn Tierwohl bestanden? Also wie ging das denn? Und dann kam halt raus, ja, Sie haben dann das Wasser vorne, war noch so ein Bypass in die Küche und haben dann aus der Küche das Wasser abgezapft wie die Probe.
Das darf ja eigentlich auch nicht sein.
Nein. Und auch da ist halt wieder der Faktor, man bescheißt sich auf der einen Seite halt
total
auch selbst. Und es geht halt um Wasser. Also diese Kosten von Wasser, wenn man, das kann man absolut nicht mit Futter vergleichen. Und das ist in so einem niedrigen Bereich, also sauberes Trinkwasser zu machen, sage ich immer, kostet kein Geld, sondern das bringt richtig was. Weil wenn die Tiere nachher auch mehr Wasser aufnehmen, gerade halt auch in den heißen Monaten im Sommer, hat man immer einen positiven Effekt auch in der Tageszunahme und in der Futterverwertung. Also es sind viele, viele positive Effekte, die damit dranhängen, wenn das Tier gutes, sauberes Wasser aufnimmt.
Häufig ist ja nicht nur der Kostenpart was viele Leute beschäftigt, sondern viele sagen, ich habe nicht die Zeit dazu.
Aber das ist halt auch so ein Argument. Nur weil Futter viel kostet, nimmt das ja auch nicht viel Zeit in Aufwand. Also ich finde, das ist gar kein Argument. Man braucht eine solide Technik, wo man das Trinkwasser mit sauber bekommt und dann ab und zu einen Coach oder Berater, der halt kommt und der halt checkt.
Ja, und wenn man eigentlich einmal dran ist, so wie mit allem, dann ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeitaufwand und wenn es einmal läuft, dann läuft's.
Und man muss es organisieren. Also ich glaube, da ist halt wieder der Punkt, man muss es einfach mit in seinen Betriebsalltag integrieren und es wichtig machen.
Und vielleicht, ja, genau, also Prioritäten setzen. Wenn wir jetzt drüber gesprochen haben, wie wichtig Wasser eigentlich ist, bis hier für die Gesundheit und nachher auch für die Ergebnisse, man möchte ja Leistung haben und Qualität, dann sollte das ja eigentlich keine Hürde mehr sein.
Ich glaube, ich spreche oft dann, wenn wir dann hinten Wasser abgezapft haben und den weißen Eimertest gemacht haben, dann zeige ich das immer oder kipp das in so ein 2-Liter-Maß und frage dann immer den Landwirt oder die Landwirtin, hey, würdest du das trinken wollen? Und
ja,
da kriegt man dann immer eigentlich sofort das Nein. Und da setzt dann halt so der Aha-Effekt ein, da auch umzudenken.
Total. Also wenn ich da so einen braunen Eimer vor mir hätte oder so einen Messbecher mit braunem, nicht klarem Wasser, ich würde auch nicht aus jeder Pfütze trinken wollen, weil nachher fängt man sich, ich weiß nicht was, ein. So würde ich mir das da nämlich auch denken. Und kein Wunder, wenn Tiere dann krank werden. Wir würden wahrscheinlich auch davon krank werden.
Genau. Deswegen glaube ich, im Bereich Trinkwasser oder Tränkewasser oder Wasser generell ist halt einfach noch super viel Missionarsarbeit möglich und nötig, um halt die Landwirte halt davon zu überzeugen.
Was hast du sonst noch so erlebt im Stall? Also du bist ja viel mehr im Stall unterwegs als ich, viel mehr Erfahrungen schon gesammelt mit Landwirten. Ich bekomme es ja häufig nur gesagt und erzählt und sehe das teilweise gar nicht vor Ort. Also wie schlimm ist das Ausmaß da teilweise wirklich? Also ist es wirklich, dass man da so eine richtig schön braune Suppe?
Ist leider so. Also nicht überall. Also es gibt auch, gerade wenn man jetzt natürlich neue Ställe hat, aber auch das ist oft ein Trugschluss. Also am Anfang ist der Stall sauber und am Anfang ist alles gut. Aber wenn wir 3, 4, 5 Jahre weiter sind, sieht das halt schon ganz anders aus. Und auch da ist dann immer die Frage, okay, warum geht man da nicht prophylaktisch her und macht da was, wenn ich auch einen neuen Betrieb, einen neuen Stall baue, das kostet so viel Geld, da jetzt eine Anlage einzubauen zur Trinkwasseraufbereitung, die das Wasser mit sauber hält, das ist doch auf die Gesamtbaukosten gesehen völlig lächerlich. Also es ist doch völlig zu vernachlässigen.
Ich finde es so verrückt, dass das nicht auffällt teilweise, wie schmutzig das ist. Also letztens mir noch einer von unseren Highcare-Coaches erzählt, er war bei einem Kunden auf dem Betrieb und da haben die dann sich erstmal das Wasser angeguckt und einfach mal so einen Messbecher abgezapft. Und es war, also ich habe ein Bild davon gesehen, das hat mich total erschrocken. Das war richtig schön braun.
Ja. Das erlebe ich auch immer. Also dieser Schockmoment ist immer da. Also wenn man dann konfrontiert damit und sagt, hey, würdest du das trinken? Da kommt immer sofort Nein und auch ein vehementes Nein. Und ich glaube, dass es eine Kombination ist und dass halt viele halt einfach das nicht für wichtig erachten.
Ja, also wichtig, sich das auch einfach mal vor Augen zu führen, sich selber persönlich anzugucken.
Und dass sich halt auf die Wasserprobe verlassen wird. Und wenn die, sage ich mal, einigermaßen positiv ist und die Grenzwerte für Tränkewasser sind deutlich höher als die für Trinkwasser, für den Menschen, dass das dann einfach akzeptiert wird.
Das war nämlich beim Kunden auch der Fall, irgendwie selber nicht so viel im Stall unterwegs, sondern bei den Schweinen eher die Mitarbeiter. Und so kam es dann gar nicht an. Dann ist vielleicht doch wichtig, dass man selber doch nochmal hingeht und das kontrolliert, weil nachher kann man damit dann doch deutlich mehr erreichen, als man meint.
Und das ist auf jeden Fall der Fall. Und das sehen wir sehr, sehr häufig, dass wir danach vermehrt eine steigende Wasseraufnahme haben. Und zum Beispiel auch im Rinderbereich kenne ich Erfahrungen von Kunden, die gesagt haben, ja, die Kühe saufen ja sonst auch schon mal hier bei uns aus dem Bach oder aus was auch immer, wo dann gezapft wird, raufen aus der Weide. Warum sollen die denn dann im Stall saubereres Wasser kriegen, dass da erheblich die Wasserzunahme hochgeht bei den Tieren?
Weil wenn man überlegt, wie viel eigentlich eine Kuh schon so säuft und wie viel eine Kuh auch benötigt. Ich meine, Milch besteht ja auch
größtenteils aus Wasser und
schlussendlich irgendwo muss es herkommen.
Zellzahlthematiken etc. pp. Sind ja auch teilweise auf Wasser zurückzuführen.
Und ich habe auch schon oft gesehen, dass viele gesagt haben, boah, ich muss gar nicht mehr so meine Tränke so schrubben, wenn wir die dann doch mal sauber machen wollen. Ich kann die einfach auskippen, Futterreste, die drin sind, die kommen so mit raus und dann haben wir es eigentlich schon erledigt. Und dann
genau, also ist es nachher dann doch eine Arbeitserleichterung.
Total, aber ich glaube, so ein paar mehr Praxis-Insights kann uns gleich auch noch die Caro geben.
Absolut. Das Thema, was wir gerade besprochen haben mit den steigenden Wasseraufnahmen, also gerade was das Beispiel auch aus dem Milchviehbereich, was du gerade erzählt hast, was ich oft halt sehe, ist halt, dass wenn man dann die Betriebe fragt oder auch die Betriebsleiter fragt, und die wissen gar nicht ihre Wasseraufnahme. Also zum Beispiel im Milchviehbereich haben die gar keine Ahnung. Die haben, ich sag mal, im Stall 120 Kühe stehen oder 200 Kühe stehen und die wissen gar nicht, was diese 200 Kühe halt saufen.
Ja, habe ich auch schon öfter mitbekommen. Dabei ist das doch eigentlich ein super Indikator dafür, ob irgendwas mit dem Wasser nicht stimmt. Weil wenn das Wasser nicht stimmt, dann trinke ich auch automatisch weniger und das ist bei einer Kuh, denke ich, nicht anders.
Also ich kann da ja immer nur aus dem Legehennenbereich erzählen, weil da bin ich mit aufgewachsen und ich weiß halt, wir haben halt in jedem Stall haben wir immer Wasseruhren gehabt, digitale Wasseruhren und konnten im Büro am Computer ablesen, wie die tägliche Wasseraufnahme war. Und Wasser war für uns dort halt auch immer der Indikator, wenn die Tiere krank geworden sind. Wir haben das am Wasser meistens schon 2-3 Tage vorher erkannt und konnten dann halt dementsprechend schon präventive Maßnahmen teilweise einleiten. Aber dazu muss man es halt kennen. Und auch das ist wieder so ein Faktor, was kostet eine digitale Wasseruhr, die man halt abspeichern kann und auslesen kann. Ich sag mal, da ist man vielleicht mit 200-300 Euro ist man dabei und kann seinen Verbrauch digital erfassen.
Ja, dann hat man es eigentlich schon so einfach geregelt. Also je mehr Daten man hat, desto besser kann man Sachen auch abschätzen und auch mit der Zeit lernen und dann mit verschiedenen Zusammenhängen wahrscheinlich verknüpfen, was eigentlich gerade das Problem im Stall ist.
Aber man muss es halt erfassen und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und das haben wir auch gesehen bei Betrieben, denen wir dazu geraten haben, die dann eine Wasseruhr eingesetzt haben, dass das super spannend war für die Betriebe, das zu verfolgen und auch die Unterschiede zu sehen.
Ja, eine geringere Wasseraufnahme muss ja auch nicht heißen, dass das Wasser einfach nicht schmeckt, sondern wenn wir krank sind und es nicht so gut geht, dann trinken wir vielleicht auch nicht so wenig. Und da kann man vielleicht auch einfach bei den Tieren feststellen, ob gerade Krankheiten im Anmarsch sind, ob die Gesundheit vielleicht gerade einfach nicht auf so einem hohen Level ist.
Genau. Jetzt haben wir ja schon viel über die Wasserbasics geredet hier und jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal mit so ein paar Mythen aufklären.
Ja, genau. Und dazu haben wir uns heute die Caro eingeladen. Hi Caro, schön, dass du hier bist. Kurz zu Caro vielleicht. Sie ist jetzt schon 5 Jahre bei uns im Unternehmen und High-Care-Coach. Also kennt sich bestens mit Hygiene aus, ist im Geflügelbereich unterwegs und bringt auch super viel Erfahrung mit.
Wir haben so eine schöne Rubrik in unserem Podcast und zwar heißt die Fragenschauer. Du duschst jetzt quasi ein in unserem Podcast und dazu haben wir ein paar kleine Fragen mitgebracht und wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Bist du Kaffee- oder Teetrinker, Caro?
Kaffee. 100% Kaffee.
Und in deiner Freizeit geht's eher an den Pool oder an den See?
An den See.
Dann würde mich interessieren, eher Puten oder lieber Hähnchen?
Puten. Was für eine Frage.
Und zu Hause, Spülmaschine oder spült ihr gerne mit der Hand ab?
Spülmaschine.
Super, dann haben wir dich ja schon ein bisschen kennengelernt. Das heißt, es wird ja bei euch dann schon mal nicht von Hand gespült. Was hat jetzt die Spülmaschine mit Hygiene, mit vielleicht auch mit Wasser zu tun?
Ein gewitzter Spülmaschinenbauer, der Herr Sinner, hat eigentlich erfunden, was eigentlich wichtig ist beim Reinigen. Diesen Sinnerschen Kreis, den haben wir übernommen, um auch alles andere sauber zu machen. Also das ist ja quasi, ich brauche Mechanik, ich brauche die Chemie, ich brauche Zeit und ich brauche Temperatur.
Da sind wir ja schon mal direkt im Thema drin, worum es heute die ganze Zeit drum geht.
Super, dann steigen wir ein mit dem ersten Mythos. Ein Mythos, den ich mitgebracht habe, ist Ozon oder Chlordioxid.
Da gibt's ja super viel, was man einsetzen kann theoretisch oder was gesagt wird, was das Trinkwasser sauber macht. Aber was ist eigentlich das Beste oder was hilft vielleicht gar nicht so gut?
Ja, es kommt ja immer darauf an, was ich und wie ich reinigen möchte. Also Ozon, wenn ich das jetzt mal direkt aufgreife, ist eine Reinigungsmethode, beziehungsweise eine Desinfektionsmethode, um das Wasser, was in den Stall hineingeht, also das Grundwasser oder Wasser, je nachdem aus welcher Quelle es kommt, was ich dann halt quasi durch dieses Ozon desinfiziere. Mhm. Also ich töte Viren ab. Was ich nicht machen kann, alles, was hinterher diese Retrograde-Verschmutzung, alles, was nach dieser Ozon-Desinfektion kommt, wird halt gar nicht mehr behandelt.
Das heißt, Ozon wirkt eigentlich nicht gegen den Biofilm?
Nein, gar nicht. Das ist nur dafür gedacht, um die Quelle sauber zu halten.
Okay. Und ist das was, was man eher macht, wenn man Stadtwasser hat? Oder sagt man, okay, bei einem Stadtwasseranschluss brauche ich das gar nicht?
Bei einem Stadtwasseranschluss brauche ich das gar nicht. Stadtwasser wird regelmäßig kontrolliert. Stadtwasser hat eigentlich immer in Deutschland die gleiche Qualität, hat immer in dem pH-Wertsraum immer den gleichen pH-Wert. Das hat die ganzen Werte, die müssen regelmäßig kontrolliert und hinterlegt sein. Die kann ich auch immer wieder einsehen. Da ist so eine Kontrolle, also so eine Desinfektion eigentlich nicht notwendig. Notwendig wird solche Desinfektion nur, wenn ich wirklich eine Brunnenquelle habe, die halt nicht ganz astrein ist.
Und was würdest du jetzt einem Landwirt empfehlen? Was ist denn deiner Meinung nach die beste Vorgehensweise, wenn ich Probleme habe mit einem Biofilm zum Beispiel?
Biofilm sollte man immer dauerhaft bekämpfen, weil, wie gesagt, retrograde Verschmutzung durch sämtliche Eintragungsmöglichkeiten über Nippel, über was auch immer für Tränke, offene Stellen in der Leitung, diese Abschlüsse in der Leitung, die sind halt offen meistens. Egal wo, es kommt immer irgendwo Luft wieder zurück. Es setzen sich Sachen ab, die ich über die Leitung gebe. Die wachsen da drin Und ich sollte halt dauerhaft eine Möglichkeit haben, dass es erstmal gar nicht fest wird, dass es sich gar nicht absetzt und dass ich das natürlich auch in regelmäßigen Abständen löse und rausspüle.
Und wenn ich jetzt in einen Betrieb komme, der da schon Probleme mit hat, also wo schon ein Biofilm vorhanden ist, einmal durchspülen und dann was einsetzen oder wie ist da die Vorgehensweise?
Biofilm muss man immer sehen. Biofilm, man sagt zwar nur Biofilm, also nur biologische Ablagerungen, aber Biofilm besteht halt immer aus mehreren Schichten. Also ich habe immer einen Softlayer, einen Hardlayer, also und das auch übereinander teilweise oder halt in unterschiedlichen Schichten, je nachdem, wie lange sich dieser Biofilm angesetzt oder abgesetzt hat. Das heißt immer, es sind mineralische Ablagerungen. Das kann zum Beispiel sein Kalk, das kann Eisen, Mangan, alles, was halt in dem Grundwasser ist, in dem Brunnenwasser oder was ich eventuell auch durch Additive übers Wasser einbringe, die setzen sich halt ab. Und es ist natürlich dieser biologische Film, das sind Hefen, Pilze, Bakterien, die sich reingesetzt haben. Und das setzt sich teilweise halt auch übereinander. Das heißt, ich habe, wenn ich nicht regelmäßig reinige, dann habe ich halt auch Schichten, die sind so alt und so überlagert, dass ich erstmal wirklich Schicht für Schicht abtragen muss. Das kommt aber halt auf die Leitung beziehungsweise ja, auf die Schichten drauf an.
Aber wir können ja einfach mal zwei Cases machen. Was ist, wenn ich quasi so eine Leitung habe, wo ich sehr, sehr viel habe, was abgetragen werden muss? Wie würdest du da konkret vorgehen?
Da würde ich mit etwas sehr stark Oxidativem rangehen, was wirklich schnell und effektiv diesen Biofilm löst und das dann immer wieder rausspülen. Und dann halt teilweise auch, wie gesagt, wenn ich sowas habe, dann muss ich mit einem alkalischen als auch mit einem sauren Reiniger arbeiten. Weil ich halt nicht alles auf einmal lösen kann und weil ich halt diese unterschiedlichen Schichten habe.
Und weil ich es auch hinten rausbringen muss wahrscheinlich, durch die Leitung durch.
Genau, also ich muss natürlich auch hinten dann rausspülen, also mehrere Spülvarianten. Wenn ich jetzt wirklich so eine über längere Zeit angesetzten Biofilm habe, dann muss ich den quasi in mehreren Stufen rausschieben. Dann kann ich das nicht mit einer Reinigung machen. Und ich muss halt auch immer wieder dieses Spülen haben. Ich muss das, was ich gelöst habe, auch wieder rausspülen. Wenn ich beispielsweise einen Biofilm habe und ich setze dann einen alkalischen Reiniger drauf oder einen stark oxidativen und das löst schön, dann muss ich das innerhalb von 3 bis 5 Stunden rausgespült haben, weil sonst habe ich das danach wieder abgesetzt. Dann habe ich im Grunde gar nichts gewonnen.
Wie wichtig ist das bei so einer Situation, dass auch regelmäßig das kontrolliert wird von euch als Highcare-Coaches auf den Betrieben?
Also jetzt den Fall des Rausspülens, also diese Grundreinigung.
Ja, oder was bleibt halt noch übrig? Was ist quasi, ist es wichtig, dass man dann nach 2 Wochen nochmal reinguckt oder nach 6 Wochen? Was würdest du da halt empfehlen, was da wichtig ist?
Wichtig wäre, bevor ein Stall belegt ist, dass da reingeschaut wird, dass wirklich das Wasser, was bevor die Tiere reinkommen, sauber ist. Und dann müsste man in regelmäßigen Abständen, ich sag mal, ja, kommt drauf an. Wenn ich viel einsetze, muss ich und hohe Temperaturen habe, muss ich häufiger reingucken. Dann müssen die Abstände kürzer sein. Und wenn ich aber, ich sag mal, ich habe im Winter, es ist viel Wasserdurchfluss, ich habe wenig Additive, die ich übers Wasser gebe, dann ist diese Zeit auch einfach viel länger. Dann kann ich auch da, ich sag mal, im Abstand von 2 Monaten reinschauen. Das ist dann kein Problem.
Also es reicht nicht, wenn ich jetzt einmal quasi grundgereinigt habe, die Leitung einmal sauber gemacht habe, sondern das muss man dann regelmäßig.
Retrograde Verschmutzung. Alles, was da eben in der Leitung wächst, wächst exponentiell. Das heißt, allein in den ersten 10 Wochen habe ich eine Vermehrung habe ich nachher 1 Million drin, wenn ich gar nichts mache.
Und jetzt der andere Fall. Ich sag mal, ich habe jetzt Neubau. Ich fange jetzt an, Säure einzusetzen. Wie wichtig ist da eine Wasseraufbereitung oder eine Begleitung des Trinkwassers?
Also erstmal
da ist ja erstmal am Anfang alles sauber, wenn ich anfange.
Ja, es sollte sauber sein. Es sind aber immer natürlich von der Herstellung, vom Produktions, die Rohre lagen vielleicht irgendwo, die haben auch vielleicht irgendwo was abgekriegt, Regenwasser, Dreck, Staub vom Bau. Also gereinigt werden müssen die vorher immer, auch wenn noch nichts durchgelaufen ist. Und Säure ist kein Reinigungsmittel. Säure ist meistens, auch wenn es hochwertige Säuren sind, ist es auch organische Masse, die ich in die Leitung einbringe. Und dann muss ich natürlich auch immer gleichzeitig, also ich bringe organische Material in die Leitung durch die Säure und muss das aber gleichzeitig immer während auch wieder säubern, damit sich das gar nicht erst absetzt. Weil sonst schaffe ich mir meinen eigenen Biofilm, meinen eigenen...
Auch bei einem neuen Stall dann?
Auch bei einem neuen Stall. Der Leitung ist es egal, wie lange die da drin ist.
Wir hatten das vorhin auch schon mal, das Thema. Das hört sich ja jetzt erstmal schon ein bisschen zeitaufwendig an.
Prinzipiell, wenn ich lange nichts gemacht habe, ist es zeitaufwendiger. Wenn ich da regelmäßig dranbleibe, dann sollte es eigentlich Routine werden und dann ist es im Ablauf immer mit drin.
noch ein weiterer Mythos, Säure als Reiniger einsetzen, go oder no go? Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen.
Ja, das ist so. Es hält sich irgendwie hartnäckig. Ich weiß auch nicht, wer sowas, weiß ich nicht. Also
wie das Gerücht entstanden ist. Wie
so ein Gerücht entstanden ist, dass Säure reinigen kann. Ja, es gibt Methoden, wo Säure mit angewendet wird. Und Säure ist halt auch eine gute Desinfektion, weil wenn man den richtigen pH-Wert trifft und alles, dann stoppt man halt auch das Bakterienwachstum beziehungsweise hält das, unterdrückt das halt, dass es nicht weitermacht. Aber reinigen tut es definitiv nicht.
Und wie ist das mit Chlor? Weil das wäre ja so ein anderes Mittel, was viele Leute gerne einsetzen. Das Thema hatten wir vorhin auch schon. Also ich mag Wasser mit Chlor drin nicht so gerne. Allein schon vom Geruch und Geschmack schreckt mich das selber schon immer ein bisschen ab. Wie ist das so mit der Reinigung oder mit der Desinfektion?
Also Chlor ist so mein gar kein Freund, weil ich sehe immer, wenn ein Landwirt Chlor eingesetzt hat und das ist dann, ja, man sieht einen schönen weißen Belag. Wie gesagt, weiß, Chlor ist ein Desinfektionsmittel. Chlor ist auch oxidativ, aber das ist ein Molekül. Das besteht aus 2 Chloratomen. Das kann also nicht stark oxidativ sein. Das kann halt also auch nicht stark reagieren. Und es ist erstens nicht pH-neutral. Also es ist nicht pH-unabhängig. Es kann halt nur unter einem bestimmten pH-Wert wirklich eingesetzt werden. Und das, was du da gerade erzählt hast, wenn es nach Chlor riecht, das ist halt eigentlich so ein Nebenprodukt vom Chloreinsatz. Wenn ich Chlor einsetze, dann reagiert das halt auch mit organischen Materialien. Und wenn es zum Beispiel mit Ammoniak reagiert, dann riecht es nach Chlor. Also es ist nicht das Chlor riecht, sondern dieses Chloramin, was sich bildet. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass es sehr dreckig ist.
Ach,
es ist
schön.
Ein giftiges Nebenprodukt. Es ist quasi, es ist ätzend, es ist schleimhautreizend und es ist eigentlich total ungesund. Also das ist eigentlich so, wenn es im Schwimmbad sehr stark nach Chlor riecht, dann hat sich Chlor mit sehr viel anderem verbunden und das ist eigentlich so ein Zeichen, dass es sehr dreckig ist.
Also waren die Pools bei dir im Hotel, Kevin, genau. Sehr dreckig.
Genau, deswegen bin ich da nie schwimmen gegangen.
Das war dann wahrscheinlich auch besser so.
Lass uns noch ein bisschen über Spülen reden. Du hast auch vorhin erzählt, dass Spülen halt auch wichtig ist, um diese Schichten abzutragen, wenn Biofilm vorhanden ist. Wann sollte man denn spülen überhaupt?
Möglichst immer nach einer Reinigungsphase. Also man sollte natürlich nicht spülen, wenn man gerade irgendwelche wichtigen Additive drin hat, aber man sollte den Mitteln, die man ins Trinkwasser gibt, um es aufzubereiten, halt auch die Möglichkeit bieten, um zu wirken. Mhm. Und dann, wenn sie gewirkt haben, so nach 3 bis 5 Stunden, sollte rausgespült werden. Warum? Weiß ich natürlich, es muss sich eine Weile lösen, der Biofilm. Und den gelösten Biofilm, den muss ich halt rausspülen oder effektiv rausspülen. Wenn ich jetzt beispielsweise auch wirkungsvolle Sachen habe, die gegen Kalkschichten wirken oder Eisenmangan, alles reagiert, alles oxidiert und muss, wie gesagt, wenn es dann oxidiert hat, muss es rausgespült werden, weil ansonsten landet es natürlich beim Tier. Je höher die Oxidationskraft ist, desto stärker werden halt Stücke auch abgebrochen aus diesem Biofilm und am Tier möchte ich es nicht unbedingt haben, deswegen spüle ich es lieber raus.
Jetzt komme ich ja aus dem Geflügelbereich, aus dem Legehennenbereich und wir haben damals schon immer Ställe verkauft, wo eine automatische Spüleinrichtung verbaut war in den Ställen, wo dann je nachdem, wie es eingestellt wurde, ich sag mal 4-mal die Woche oder 3-mal die Woche dann automatisch die Tränke gespült wurde. Reicht das dann?
Prinzipiell ist es natürlich schön, wenn es denn richtig eingestellt ist. Ich habe schon Ställe gesehen, die haben so eine automatische Spüleinrichtung. Ich muss sagen, wir haben die Spüleinrichtung quasi rausgenommen und haben, die wird jetzt per Hand gespült, weil es einfach effektiver ist, das zu sehen und es bewusst zu machen, das Spülen, als ja die Spülautomatik läuft. Wenn man dann mal hinterfragt, wie lange läuft die Spülautomatik, welche Leitungen werden wie gespült, wie lange wird jede Leitung im Einzelnen gespült, kommt das dann meistens raus, dass die ganze Spüleinrichtung vielleicht irgendwie 5 oder 10 Minuten läuft. Jetzt weiß ich, wie lang so ein Geflügelstall ist oder wie lang so eine die Leitung ist in meinem Stall. Kommt denn wirklich das, was ich gespült habe, hinten raus oder hängt das dann hinten fest und wird nur quasi von vorne nach hinten gespült und vorne kann es sich wieder absetzen und hinten schwemmt das quasi so auf. Deswegen ist das vielleicht manchmal praktischer in einigen Betrieben, wenn man die Leitung hinten wirklich aufmacht, hinten jemand steht und guckt, okay, wann kommt klares Wasser?
Okay, also quasi der Tipp. Spült lieber von Hand und schaut hinten an, wann es hinten klar rauskommt.
Wie gesagt, wenn ich die Spülautomatik richtig eingestellt habe und das wirklich bewusst auch mache und weiß, okay, jede Leitung wird einzeln
durchgespült
und das nicht nur für 5 Minuten, sondern für 10 bis 15 Minuten, habe das vielleicht auch mal getestet und habe hinten geguckt, okay, es kommt wirklich dann auch klares Wasser. Dann weiß ich, okay, das funktioniert alles, das ist okay. Aber wenn ich halt dem nicht nachgehe und denke, ah ja, meine Spülautomatik läuft, ist ein riesiger Stall, ewig lange viele Meters Leitung. Diese Spülautomatik läuft nur insgesamt 5 Minuten und dann irgendwie jede Leitung separat nur 1 Minute. Also ja, dann bezweifle ich, dass das wirklich so effektiv ist.
Also auch wenn es automatisch ist, muss man trotzdem noch dranbleiben und regelmäßig kontrollieren, ob alles so funktioniert. Wir haben ja vorhin über Mittel gesprochen, die du nicht so empfehlen würdest einzusetzen, oder auch über Ozon und Chlor jetzt. Was wäre denn was, was man dann am besten machen könnte?
Also im konventionellen Bereich, wenn ich jetzt um diese allgemeine Wasserreinigung, also die dauerhaften Einsatz gehe, dann bin ich natürlich klar für Chlordioxid, weil es einfach eine hohe Oxidationsstärke hat, es hat eine hohe Oxidationskapazität, also es wirkt lange, es wirkt effektiv. Es hat keine Nebenwirkungen, also es hat keinen Geruch, also es ist nicht pH-abhängig, ist pH-unabhängig, kann teilweise sogar mit Säuren dazu noch arbeiten. Ja, kein Geruch, kein Geschmack, nichts Negatives. Das einzig, ich sag mal, nicht Gute an Chlordioxid ist, es braucht halt eine Weile. Es ist nicht so stark von der Oxidationsstärke, dass man sagt, okay, wenn ich es reinspüle und ich habe jetzt irgendwie einen starken Biofilm und ich bin in der Endreinigung, dann ist es halt einfach zu schwach. Dann sage ich, nee, okay, dann brauche ich was Stärkeres. Was schneller wirkendes, da muss ich halt auf anderes zurückgreifen.
Aber da höre ich jetzt so ein bisschen raus, okay, wenn ich dann quasi eine Standreinigung gemacht habe, also ich habe viel gespült, viel gereinigt in der Phase, wo der Stall leer war, dann ist Chlordioxid zusätzlich ergänzend dazu für die Bestandsphase, wenn die Tiere wieder im Stall sind, um die Leitung dann sauber zu halten.
Ja, also für den laufenden Bestand mit Tieren im Stall würde ich immer Chlordioxid empfehlen.
Okay, und dann in Kombination mit einer Reinigungsphase entweder
sowieso immer für Reinigungsphasen zwischendurch. Also klar, im Geflügelbereich sowieso, da ist halt der Stall auch immer mal leer. Mhm. Aber halt, ja, in jedem Stall kriegt man es irgendwann mal hin, dass man eine Leitung mal wirklich grundreinigen kann. Und das sollte man auch tun. Also selbst alle möglichen gängigen Mittel, selbst Chlordioxid, hat irgendwo einen Punkt, wo es zum Beispiel irgendwelche Ecken gibt, wo es Totenden gibt oder wo es halt irgendwelche Übergänge gibt, wo sich halt einfach was Hartnäckiges absetzt. Und da muss ich einfach auch mal mit was Stärkerem ran.
Okay.
Du hattest gerade einmal angesprochen bei konventionellen Betrieben. Ist das bei Biobetrieben anders?
Biobetriebe dürfen kein Chlordioxid einsetzen. Deswegen, da ist meistens das Mittel der Wahl oder eigentlich immer Wasserstoffperoxid.
Ja.
Und ja, die müssen halt gucken, dass das zugelassen ist. Und Wasserstoffperoxid ist halt, hat halt ein bisschen den Nachteil, es ist von der Oxidationsstärke stärker als Chlordioxid, von der Oxidationskapazität nicht so lange wirkend, also hat halt nicht diesen Effekt, dass man das auch ein bisschen länger in der Leitung drin haben kann und es dann weiter wirkt, sondern sobald es in die Leitung eingegeben wird, reagiert es sofort und müsste dann eigentlich auch relativ zeitnah wieder gespült werden. Also da habe ich so ein bisschen Zeitbegrenzungen, wo ich sage, die sind enger. Und es ist natürlich geschmacklich, hat kleine Nachteile, weil es natürlich dann auch irgendwo, je nach Tierart, halt auch gemerkt wird, gespürt wird, als unangenehm teilweise wahrgenommen wird. Und es ist halt auch nicht kombinierbar mit beispielsweise Säuren oder Ähnlichem.
Wie macht man das, wenn man dann eine Säure einsetzt? Kann man dann ja nicht parallel?
Kann man nicht parallel, man muss es abwechselnd machen.
Bei Chlordioxid kann man es dann aber parallel?
Kann man es parallel einsetzen. Ist sogar, also wir empfehlen es sogar immer parallel einzusetzen, weil unsere Säuren halt sehr, ja, kompakte Säuren sind mit sehr vielen Inhaltsstoffen, die halt auch sehr langkettig sind und dadurch natürlich auch viel Biomasse wieder reinbringen in die Leitung.
Jetzt hören wir ja immer viel den Punkt, ja, sauberes Trinkwasser, das kostet zu viel. Was wäre denn so deiner Meinung nach das kosteneffizienteste?
Von Mitteln oder vom?
Von wie ich Wasser sauber mache.
Ja, also ich weiß nicht, ob man beim Wasser unbedingt sparen sollte an Kosten, weil ja der wichtigste Rohstoff fast ist. Ich sag mal, es ist deutlich, wird deutlich mehr benötigt als das Futter beispielsweise. Und natürlich die Keimverbreitung oder die Verbreitung von irgendwelchen Krankheiten, gerade Koli, so als Fäkalkeim, das geht halt übers Wasser super schnell. Und ich weiß nicht, ob man da sparen sollte. Also, glaube ich, der falsche Ansatzpunkt. Ich glaube, selbst wenn man das Chlordioxid wirklich richtig hoch dosiert, was man es gar nicht braucht, dauerhaft im Einsatz hat, komme ich nicht auf die Kosten, die ich normalerweise hätte. Hätte ich jetzt einen Tierarzteinsatz oder beispielsweise auch irgendwie ein Futter, was ich noch großartig verändern müsste und noch zusätzlich was reintun müsste.
Also halten wir fest, Sauberes Wasser kostet wenig, aber bringt viel.
Ja, danke, Caro, dass du hier warst. Super interessant. Ich konnte auch noch viel dazu lernen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
So, Nina, jetzt haben wir heute viel über sauberes Trinkwasser geredet und ich habe auch das ein oder andere nochmal daraus gelernt und für mich mitgenommen.
Ich auch.
Ich habe aber noch eine abschließende Frage an euch, liebe Zuhörer. Würdest du denn selbst das Wasser aus deiner Tränke trinken?
Schickt uns dazu doch gerne eine Sprachnachricht oder ein Video. Unsere Kontaktdaten dazu könnt ihr in unseren Shownotes finden. Und bewertet uns doch gerne bei Apple Podcasts und bei Spotify. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, vielen Dank fürs Zuhören.